Liebe Schwestern und Brüder, liebe versammelte Gemeinde, wer hat heute schon ein Türchen in seinem Adventskalender geöffnet? Haben die anderen alle keinen Adventskalender bekommen? Oh, das ist aber traurig. Und sonst, wenn sie es vergessen haben, gleich, wenn sie zurück sind, wieder zu Hause. Jeden Tag machen wir, wenn wir einen Adventskalender haben, ein neues Türchen auf, bis wir am Heiligabend angelangt sind. Seinen Ursprung hat der Adventskalender bei Johann Wichern in Hamburg im Jahre 1839. Den Kindern in seinem Weihnachtsheim, in seinem Waisenheim wollte er so das Warten auf Weihnachten erleichtern. Jeden Tag wurde eine weitere Kerze auf dem großen Wagenrad, das der Adventskranz war, angezündet. Und für jeden Sonntag gab es dann eine größere Kerze. Diese vier großen Kerzen für die Adventssonntage ist das, was bei den meisten Adventskränzen übergeblieben ist. Der erste selbstgebastelte Adventskalender im Privathaushalt stammt vermutlich aus dem Jahr 1851. So hängten Familien nach und nach 24 Bilder an die Wand. Einfacher war eine Variante mit 24 an die Wand oder an die Tür gemalte Kreidestriche, bei der die Kinder täglich einen Strich wegwischen durften. In katholischen Haushalten wurden Strohhalme in eine Krippe gelegt, von jedem Mitglied der Familie, und am Ende hatte die Krippe dann genug Stroh. Weitere Formen des Adventskalenders waren die Weihnachtsuhr oder eine Adventskerze, die jeden Tag bis zur nächsten Markierung abgebrannt wurde. Diese Variante ist besonders in Skandinavien verbreitet. Erst ab 1920 gab es dann Kalender, wo hinter den Türchen Schokolade versteckt war. Alle Kalender sind wie ein Countdown zum Weihnachtsfest. Und damit wurde die Zeit des Advents immer auch als eine Zeit des Wartens und der Vorbereitung verstanden. Ursprünglich war die Adventszeit, so wie die Zeit vor Ostern, als Fastenzeit gedacht. Man wollte sich in dieser besonderen Zeit durch persönlichen Verzicht ganz bewusst auf die Ankunft Gottes in unserer Welt vorbereiten. Davon ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Wir haben keine Fastenzeit, sondern wir haben eine Zeit, wo es ganz viel gibt. Nur in den Sonntagen des Kirchenjahres, da wird noch auf dieses Besondere, auf diese Vorbereitungszeit hingewiesen. Letzten Sonntag beim ersten Advent, da geht es um Jesu Einzug in Jerusalem. Dort wird Jesus als Herr und König begrüßt. Heute am zweiten Advent geht es um die endgültige Wiederkehr. Jesus sagte seinen Freunden, dass er als Sohn Gottes zum großen Finale wiederkommen werde. Und darum geht es auch heute. Hier spricht also das Weltenende eine große Rolle. Am dritten Advent, nächste Woche, steht Johannes der Täufer im Mittelpunkt. Er war der Wegbereiter für Jesus. Und damit dann natürlich verbunden die Frage, wie sind wir eigentlich Wegbereiter in dieser Welt für Jesus? Am letzten Adventssonntag dreht sich dann alles um die Freude der bevorstehenden Geburt Jesu. Und darum steht Maria im Mittelpunkt. Heute also geht es um das etwas weitergefasste Thema, die weitergefasste Perspektive. Genauer gesagt, heute geht es um Gottes Perspektive für uns und unsere Welt. Wir leben meistens ja einige Jahrzehnte und das können wir so mehr oder weniger auch gut überblicken. Auch wenn wir im Geschichtsunterricht gut aufgepasst haben, so ist unser Wissen und unser Blick über das, was noch kommen soll, über was das gewesen ist, immer sehr begrenzt und stückhaft. Wir können immer nur zurückgucken über das, was gewesen ist. Über das, was kommen soll, haben wir keinen Einfluss und keinen Einblick. Bei Gott ist das anders. Gott weiß nicht nur um dein Heute, sondern auch um das ganze Gestern. Und was Gott von uns unterscheidet, ist, dass Gott auch um das Kommende weiß. Und Gottes Perspektive ist dabei immer auf die Ewigkeit, auf das große Familienfest am Ende der Zeiten ausgerichtet. Unsere paar Jahre hier auf Erden, sie sind längst nicht alles. Eben haben wir das schöne Lied von Jochen Klepper gesungen. Die Nacht ist vorgedrungen. Jochen Klepper war ein gelernter Theologe und er war praktizierender Journalist. Da er mit einer jüdischen Frau verheiratet war, wurde er 1933 als Journalist entlassen. In einer kurzen Biografie heißt es über ihn und seine Familie wie folgt. Jochen Klepper verlegte sich nach seiner Entlassung auf das Schreiben von Romanen. 1937 erschien Kleppers bedeutendster Roman »Der Vater«. Da ging es über den preußischen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., der ihm finanzielle Unabhängigkeit und vor allem im Kreisen des Militärs hohes Ansehen verschaffte. Kleppers wahre Leidenschaft aber gilt den Kirchenliedern. Der hellwache Poet hielt ebenso unverbrüchlich an der Kirche fest, wie er ihr kritisch gegenüberstand. Er fand viele Predigten seicht. Und er verübelte den Kirchenleitungen ihren Verrat am Juden Jesus. Er schreibt, was an den Juden geschieht, das hat er kurz vor der Reichspogromnacht 1938 geschrieben, was an den Juden geschieht, ist eine schwere, schwere Glaubensprüfung für die Christen. Im selben Jahr erschien sein erstes Liederbändchen Kyrie mit Texten, die von tiefer Vertrautheit mit der Bibel zeugen. In der protestantischen Frömmigkeit beheimatet, sind sie zugleich aber der Niederschlag sehr persönlicher Glaubenserfahrung. Aus dem Schmerz geborene Gesänge, die Finsternis und Verzweiflung nicht ausblenden und doch voller Hoffnung sind. 1937 wurde der Dichter aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, was einem Berufsverbot gleichkam. Erst nach Intervention angesehener Freunde wurde Klepper unter der Bedingung wieder aufgenommen, künftig sämtliche Manuskripte vor dem Druck begutachten zu lassen. Tochter Brigitte durfte nach England ausreisen, ihre Schwester Renate wollte in der Schweiz unterkommen, aber die dortigen Behörden lehnten das Gesuch ab. Klepper tritt den schweren Gang zum Reichsinnenminister Wilhelm Frick an, von dem er weiß, dass er seinen Roman über den Soldatenkönig schätzt. Tatsächlich lässt sich der Minister erweichen, und Renate dürfe ausreisen, wenn irgendein Land sie aufnehme. Im Januar 1942 beschließt die Wannsee-Konferenz die systematische Vernichtung der europäischen Juden. Die Massendeportationen beginnen. Anfang Dezember kommt aus dem neutralen Schweden endlich die Einreisegenehmigung für Renate. Doch inzwischen ist Adolf Eichmann, Judenreferent im Reichssicherheitshauptamt, für solche Gnadenakte zuständig und er hält sich bedeckt. Man werde telefonisch Bescheid geben, was Jochen Klepper vermutlich zu Recht als Ablehnung auffasst und als Todesurteil für sich, seine Frau und die Tochter. Die Familie nimmt sich am 11. Dezember 1942 das Leben, also am kommenden Donnerstag vor 83 Jahren. Sie wollten mit ihrem Suizid aber niemanden gefährden. Bevor die Familie am 11. Dezember in Berlin aus dem Leben schied, klebte Hanni Klepper, die Ehefrau, einen Zettel für die Haushaltshilfe an die Küchentür. Vorsicht, Gas. Seit 1931 hatte Jochen Klepper Tagebuch geführt, das ein Dokument der Bedrückungen im Dritten Reich und eines in Anfechtung bewahrten Glaubens wurde. Vor seinem Selbstmord schrieb er, über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Soweit etwas über das Leben Jochen Kleppers. Ich zitiere nochmal die vierte Strophe aus seinem Lied, das wir eben gesungen haben. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Und genau darum geht es ja auch in unserem Wochenspruch. Aus der Evangeliumslesung des heutigen Sonntags. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jochen Klepper und seine Familie haben in ihrer größten Not eine Entscheidung getroffen und den Freitod gewählt. Denn sie wollten nicht ins KZ deportiert werden. Dann doch lieber gemeinsam und selbstbestimmt sterben. Es steht nicht an uns zu urteilen, ob das nun richtig oder falsch war. Menschen, die sich für einen Freitod entscheiden, oder wie wir es heute nennen, Suizid, machen das oftmals, weil sie für sich keinen Ausweg mehr sehen. Das macht die Geschichte von Jochen Klepper deutlich. Sie wollen nicht den Schergen des NS-Regimes zum Opfer fallen, denn sie wussten, was auf sie zukommen würde. Und so haben sie sich für den Freitod entschieden. Bitte versteht mich richtig. Ich empfehle nicht die Option des Freitods und auch nicht des assistierten Suizids, weil ich immer noch glauben möchte, dass es andere Wege gibt, zum Beispiel über die palliative Begleitung oder über Beratungsangebote. Aber ich kann es voll verstehen, wenn Menschen einfach keinen anderen Ausweg mehr sehen. Wenn sie sich völlig allein gelassen und ungeliebt fühlen, wenn sie meinen, allen nur eine Last zu sein. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, so hat es Jochen Klepper ausgedrückt. Für manche ist die Nacht einfach zu lang und zu dunkel. Es ist nun mal in unserem Leben so, dass es Zeiten und Momente und Erfahrungen gibt, die uns nicht nur den Boden unter den Füßen wegreißen, sondern auch jeglichen Lebenswillen nehmen. Da wieder herauszukommen, geht am besten mit einem starken Willen. Aber der ist dann meistens nicht mehr so gegeben. Hilfreicher wäre ein gutes und ein helfendes Umfeld. Aber wir wissen, dass gerade bei Depressionen die Menschen sich immer mehr zurückziehen und Kontakte reduzieren. Dann ist dieses Umfeld nicht mehr da und es ist dann wie ein Teufelskreis, der die Dunkelheit nur stärker werden lässt. Ich wünsche mir, dass die betroffenen Menschen doch mehr aus der Quelle unseres christlichen Glaubens schöpfen könnten, weil ich der Überzeugung bin, dass unser Glaube sehr wohl eine Hilfe und Stütze sein kann, am besten in der Gemeinschaft mit anderen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir. Du bist mir nahe. Lass mich mal ein Bild benutzen. Das, was wir erleben oder uns zugemutet wird, ist manchmal wie ein kaputtes Elektrogerät. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und wir bringen es dann zum Techniker oder vielleicht auch in unser Reparaturcafé im Gemeindehaus. Und dann warten wir auf das Urteil des Technikers. Manchmal ist da nur ein kleines Teil verrutscht oder kaputt, aber manchmal heißt es dann auch, im Englischen würden wir sagen, beyond repair. Da ist nichts mehr zu machen. Reparatur unmöglich. Manche unserer Wunden, die wir erfahren haben, sind tatsächlich wie so ein beyond repair. Die Erfahrung vom Tod eines lieben Angehörigen, die Erfahrung von Missbrauch, von Vergewaltigung, Erfahrung von Unfalltod oder Ehebruch oder Streitigkeiten oder Mobbing. Was wir dann fühlen, ist dieses Beyond Repair. Das hat alles keinen Sinn mehr. Diese Erfahrungen lassen Narben zurück. Manchmal bleiben sie auch offen, diese Wunden. Und sie heilen einfach nicht. Gut gemeinte Worte sind keine Hilfe. Manch ausgesprochener Bibelvers wird als falsche Vertröstung verstanden. Gerade bei plötzlichen Unfällen mit Todesfolge oder eben bei Suizid von lieben Menschen oder bei Gewaltverbrechen, da ist dieses Gefühl da, beyond repair. Gerade die Angehörigen und die Freunde sind dann beyond repair, völlig kaputt und aufgelöst. Und im Leben tut sich ein schwarzes Loch auf. Und das kann noch Jahrzehnte später Auswirkungen haben. Eine schöne, heile Welt, gerade wie sie in der Weihnachtszeit vermittelt wird, ist dann nicht gegeben. In einer Predigt zu diesem Sonntag las ich die folgenden Worte. In der uns gegebenen Zeit sind manche Wunden beyond repair. Aber in der uns verheißenen Ewigkeit ist keiner beyond salvation. Allen wird die Rettung verkündet. Eine Rettung, die auch schwarze Löcher in Biografien zu überwinden vermag. In unserer Lesung aus dem Lukas-Evangelium, was wir auch auf dem Zettel finden, wurden wir darauf hingewiesen, dass noch so manche Nacht auf uns fallen wird. Wir leben in einer Welt, in der Beyond Repair zum Alltag gehört. Unsere Welt ist bestimmt von ganz viel Dunkel. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und an Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Wir müssen ja nur unsere Nachrichten anschauen. Dann wissen wir doch, dass die Kräfte der Himmel am Wanken sind. Und ja, mir wird schon oft mulmig, wenn ich sehe, wie Autokraten einfach so ihr Ding machen. Koste es, was es wolle. Regeln und Verfassungen werden außer Kraft gesetzt. Würde und Rechte des anderen werden ignoriert. Die Schwachen werden ausgebeutet und unterdrückt. Und dann werden die weltweiten Klimaveränderungen auch noch ignoriert, auch bei uns. Sollen sich doch erstmal andere drum kümmern. Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. So beschreibt es unser Predigttext. Genau das erleben wir. Wir sind live dabei. Zur Zeit Jesu ging es den Menschen damals nicht wirklich anders. Sie lebten unter römischer Besatzung. Die Steuern waren erdrückend. Willkür wurde großgeschrieben. Die ersten Christengemeinden wurden regelrecht verfolgt und viele Christen umgebracht. Die haben die dunkle Nacht erfahren. Und an die richtet sich dann der Evangelist. Und dann heißt es in dem Text weiter: Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Oder um nochmal Jochen Klepper zu zitieren: Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Licht hält auch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesicht kam euch die Rettung her. Erlösung, Rettung, das sind die Kernbotschaften der Bibel. Gott ist noch nicht fertig, auch wenn wir vielleicht keinen Ausweg mehr sehen. Die Welt ist eben nicht am Karfreitag stehen geblieben, sondern nach dem ungewissen Karsamstag kam die unerwartete und alles über den Haufen schmeißende Auferstehung Jesu. Absolutes Neuland wurde beschritten. Der Vorhang im Allerheiligsten des Tempels wurde zerrissen und Gott hat einen neuen Weg eröffnet. Und als Glaubende sind wir Teilhaber genau dieses ganz Neuen, von Gottes neuer Welt. Diese Kraft des ganz Neuen wird uns jedes Jahr wieder im Frühling vor Augen geführt. Und im Lukas-Evangelium haben wir eben von dem Feigenbaum gehört. Und dann heißt es am Ende unseres Textes: So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Vielleicht ist dieses nahe nicht im Sinne von morgen passiert es gemeint, sondern so wird es ja ganz von ganz vielen Menschen immer gesagt, morgen passiert das. Sondern vielleicht ist dieses nahe sein eher in dem gemeint, wie Jesus uns vorgestellt wurde. Nämlich Jesus wurde als der Immanuel bezeichnet und das heißt übersetzt Gott mit uns. Gott ist uns nahe. Der englische Bibelübersetzer Eugene Peterson übersetzte das mal so: Gott ist in unsere Nachbarschaft eingezogen. Gott ist ganz nah, nebenan. Damals, gestern, heute, übermorgen und bis ans Ende der Zeiten. Denn so hat Gott es verheißen und Gottes Worte haben Bestand. Sie werden nicht vergehen. Das Bild auf dem Zettel, das Sie mitbekommen haben, das Bild ist von Beate Heinen mit dem Titel Der Riss. Eine wunderbare Illustration von dieser beschriebenen Hoffnung. Hinein in das Dunkel unserer Nächte kommt ein schmaler, heller Schein. Von oben bis nach unten durch. Und in der Mitte sehen wir die heilige Familie mit Jesus und Maria und Josef. Gott ist nahe gekommen. Gott ist in unsere Nachbarschaft eingezogen. Das dürfen wir zur Stärkung unseres Glaubens mit nach Hause nehmen und getrost uns an die Worte Jochen Kleppers aus der 5. Strophe erinnern: Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Der zweite Advent ist ein Sonntag mit Ausblick. Mit Ausblick auf Gottes neue Welt, die noch kommen wird. Aber im Jesuskind in der Krippe seinen Anfang genommen hat. Gott ist uns ganz nahe gekommen. Und darum, inmitten all des Dunkeln unserer Welt, steht aufrecht, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mit der Einladungskarte für Gottes neue Welt in der Hand, möge Gott euch segnen in dieser adventlichen Zeit. Amen.